boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pod Star Trek im Review. Ich bin der Markus und mir wie immer zugeschaltet ist mein Podcast-Kollege und Cousin Jan. Hallo Jan.
Moin.
Da sind wir wieder nach einer zweiwöchigen Pause, die mir tatsächlich ganz gut tut, muss ich sagen.
Ja.
Es fällt mir echt auf, dass ich die Zeit auch gut gebrauchen kann gerade. Also ich habe heute auch den einzigen Tag, wo ich das hier überhaupt machen kann. Das ist mich sonst alles komplett irgendwie zu gebucht.
Ja, es ist irgendwie auch bei mir in letzter Zeit irgendwie ein bisschen, ist alles ein bisschen chaotisch zurzeit. Ich weiß nicht warum.
Ja, chaotisch, aber manche Sachen hat man ja auch selbst verschuldet, weil man sich ja dann auch immer noch irgendwie mal verabredet und dann dies und dann das und dann ist die Woche schon wieder rum und es ist schon ganz okay so. Aber es ist schon krass, wie viel das ausmacht. Also ich habe das Gefühl, also wenn man jede Woche aufnimmt, ist das so ein konstanter Flow irgendwie, den man immer auch mitmachen muss. Und jetzt ist das halt ein bisschen sehr, also wirklich schon sehr entspannt. Und wir sind ja schon wieder spät dran für diese Aufnahme eigentlich, wenn man das mal bedenkt. Ich weiß noch gar nicht, wann ich die schneiden soll. Aber gut.
Ja.
Passiert. Schauen wir mal. Kein Stress.
Kein Stress. Alles ist gut.
Genau. Da hat man mal mehr Zeit, durch die Gegend zu laufen, sich alte Kameras anzugucken und so.
Ja, die habe ich ja nicht gekauft. Wie gesagt, das gehe ich auf den Flohmarkt, sehe eine schöne Kamera, die du direkt nehmen würdest, und da habe ich die nicht gekauft.
Ja, das verstehe ich nicht. Also die war echt schön.
Ja, wie gesagt, da muss ich nachher noch Glasplatten beschichten und Fotos damit machen.
Das ist ja mal geil, ne?
Ich kann ja sowas nicht einfach in den Schrank stellen. Das ist ein Gerät, was benutzt werden will. Das ist
Glasplatten mit Silberbromid bedampfen.
Sozusagen.
Und dann Langzeitbelichtung von der Katze machen oder so.
Ja, sowas, genau.
Die Katze bleibt bestimmt auch ganz still sitzen für seine Belichtung.
Jetzt eben hat er gepennt die ganze Zeit. Das wäre möglich gewesen.
Hat
sich zusammengeschnödelt, gerollt und lacht da so, ich bin tot. Ich musste wieder Puls fühlen gehen, um zu gucken, ob er noch lebt.
Also ich meine, dabei kriegt man Katzen nicht mal auf modernen Handy-Fotoapparaten überhaupt mal scharf abgebildet, weil die immer das Talent haben, sich unscharf zu machen auf Fotos.
Ja.
Keine Ahnung, wie die das schaffen.
Ja, das ist der Heisenbergsche Unschärfe-Dingsbums.
Wahrscheinlich. Die Kamera erfasst es wenigstens. Das können wir mit bloßem Auge gar nicht sehen.
Das ist wie Tauben. Hast du mal versucht, Tauben zu fotografieren, weil die immer dieses mit dem Kopf rauf, vor und zurück machen? Das geht auch nicht, weil die sind immer verwackelt. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die machen das immer, wenn ich gerade auf den Auslöser drücke.
Ich finde Tauben ja nicht so ein attraktives Motiv, aber gut.
Oder Hühner. Hühner machen das auch.
Hühner sind auch hässlich. Aber gut.
Wusstest du, das liegt daran, dass denen ihr Hirn zu langsam ist, um diese bewegten Bilder zu verarbeiten und die deshalb den Kopf immer sozusagen für eine Sekunde lang an derselben Stelle halten, während sie gleichzeitig gehen, damit das Auge das Bild erfassen kann und das Hirn das verarbeiten kann, weil die nämlich... Wie gesagt, die sind alle nicht so besonders helle, die Viecher.
Na, da haben wir wieder was gelernt, das wusste ich nicht. Apropos seltsame Lebensform.
Genau. Kommen wir zur Sternzeit 43779,3.
Genau, wir besprechen heute die 20. Episode, da sind wir schon, der dritten Staffel von The Next Generation. Und die heißt zu Deutsch Der Telepath und auf Englisch Tin Man.
Die deutsche Beschreibung befasst sich jetzt wieder mit dem Typen, den sie da anheuern. Und die englische halt mit dem
Projekt.
Viech, ja, Mission, oder wie soll ich das sagen?
Engage. Ja, die Enterprise befindet sich ja anscheinend auf einer relativ langweiligen Mission. Sie soll Exosphärenkarten im Hayashi-System erstellen.
Da habe ich auch direkt meine erste Frage. Was sind Exospheric Charts? ich glaube, ich habe meine Frage gerade selber beantwortet. Exosphären, also die wollen planetare Karten anlegen, weil der Dickens erzählt ja auch irgendwas davon, das ist der erste Schritt zur Kolonialisierung oder was?
Ja, genau. Ich habe es aber auch irgendwie erstmal nachgucken müssen, weil also Exosphäre ist die äußerste Schicht einer Atmosphäre eines Planeten, also die gerade noch so zur Atmosphäre dazugerechnet wird, bevor es in den Weltraum übergeht. Warum man die jetzt vermessen muss, einzeln für sich genommen und Planeten
ein cooles Wort ist.
Geil, ja. Aber generell scheint das wohl eine sehr langweilige Mission zu sein und da müssen sie halt durch, auch wenn sie das Flaggschiff der Sternflotte sind.
Man muss auch mal Business as usual machen.
Ja.
Aber zum Glück kommt ja die Hood angeflogen und hat neue
Ja, genau. Das kommt auch irgendwie sehr überraschend. Ne? Da kommt die USS Hood an und das ist ja der Robert DeSoto, der Captain, mit dem der PK ja auch sehr gut befreundet ist und der fragt ihn ja auch so, was verschlägt dich denn hier in diese Gegend? Ne?
Was gibt's Neues, altes Haus? Das ist so richtig, die quatschen da so nach dem Motto, ach, hallo, Alter, sag mal.
Und hallo.
Alter, High Five.
Hallo, Will, hast dir gemütlich gemacht auf der Enterprise und so.
Genau.
Ne? Während der DeSoto halt irgendwie anscheinend nur zwischen den Sternenbasen hin und her pendelt, beneidet er die wahrscheinlich schon so ein bisschen darum, dass sie halt doch ein bisschen mehr machen dürfen, glaube ich. Und hat auch direkt einen neuen Auftrag für sie. Es scheint sich halt um ein sehr zeitkritisches Ding zu handeln.
So sieht's aus.
Da es wohl irgendwie Sicherheitsbedenken gibt hinsichtlich der romulanischen Subraumüberwachung und deswegen bekommen sie für ihre neue Mission jemanden zur Seite gestellt, den sie auf der USS Hood schon an Bord haben, nämlich den Missionsspezialisten Tim Elbrum.
So klingt das,
Woraufhin der Riker schon direkt sagt, der Tim Elbrum.
Der mit dem Dingsbums-Desaster?
Ja, genau.
Da, da, da.
Mit dem, anscheinend war er beteiligt bei einer Katastrophe.
Ja, dem Gonorrhoe-Desaster.
Nicht Gonorrhoe.
Wie heißen die Typen?
Gorusta, nicht Gonorrhoe.
Ach ja, stimmt irgendwie so.
Der von dem Gonorrhoe-Desaster?
Genau der.
Da kennt sich Riker ja aus mit sowas.
Muss er wieder zur Beverly gehen, sich einen Hyperspray verpassen lassen.
Ja, also den bekommen sie an die Seite gestellt und man ist aber doch so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Also,
da wäre ich auch, wenn man auf dem Planeten mit den ganzen Gonorrhoes geht.
Oh mein Gott, wir erfahren ja auch erst gar nicht, was überhaupt passiert ist. Das wird bloß so in den Raum gestellt, dass dieser Typ wohl irgendwas getan hat oder irgendwo dran beteiligt war, was nicht so toll gelaufen ist.
Und im Hintergrund guckt die Troy auch schon so nach dem Motto, oh je.
Ja, genau, weil sie.
Oh je!
Sie fragt den Captain dann, ob sie Data, der ihn am Transporterraum abholen soll, begleiten darf, weil sie kennt ihn halt noch von der Uni, wo sie damals studiert hat.
Ach, der war ein Studienkollege. Nein.
Nein, der war kein Kommilitone von der Diana, der war anscheinend ein Patient. Tja, das beunruhigte Picard dann doch auch sichtlich irgendwie.
Darf die das eigentlich so rausplaudern, so nach dem Motto, der war damals mein Patient? Fällt das nicht auch unter Dingens Privacy und Gedöns? Aber die haben es ja eh nicht so mit, ich habe ja schon festgestellt, insofern.
Ja, ist eine gute Frage eigentlich. Irgendwie würde man davon ausgehen, dass man es vielleicht ein bisschen diskreter behandelt, als das da irgendwie auf der Brücke auszuplaudern, vor allem.
Vor allem.
Wissen Sie, der hat einen leichten Schaden, aber das wird schon gut gehen.
Ah, er hat seinen Vater umgebracht und will mit seiner Mutter schlafen. Das Übliche, so wie das immer ist.
Ja, genau. Eieiei, wenn es mal wenigstens so wäre. Aber.
Entschuldigung, das fängt schon wieder gut an. Ja, auf jeden ich lache jetzt schon. Vor allem die dramatische Musik darfst du nicht vergessen.
Papapa.
Ich habe hier dramatische Musik aufgeschrieben, weil es ist mir in dieser Folge mehrfach aufgefallen, dass die Musik, also die hat erstmal so diesen forky tribal Unterton die ganze Zeit. Und ist dann aber auch noch extra dramatisch immer so an Stellen, wo ich denke, ey, was ist denn jetzt? Warum machen wir jetzt so dramatische Musik? Ist doch gar nichts.
Die Folge war auch die erste, wo anscheinend Jay Chataway die Musik komponiert hat und wurde als Gastkomponist anscheinend engagiert. Und es gab wohl auch irgendwie eine Besprechung mit Wendy Noyce und Peter Lawrenson und die haben irgendwie 3 Stunden halt mit dem Chataway gesprochen und der hat auch ganz viel gemacht, auch für diese ganzen situative Themen zu diesem Tin Man Gedöns, also auch so mit Wahlgeräuschen und sowas.
Genau.
Weil er hat auch schon für den Actionfilm Red Scorpion wohl 1988 irgendwie die ganzen Sounddesign gemacht und daher ist er wohl anscheinend ganz prädestiniert gewesen, für diese Folge zu arbeiten. Anscheinend auch für Jacques Cousteau hatte er in den Jahren davor irgendwie eine ganze Klangbibliothek angelegt und so und deswegen hat er also schon ein gutes Repertoire gehabt und konnte anscheinend bei dieser Folge ganz gut reinhauen, was das geht. Also man merkt das schon, ne? Die Musik ist schon ein bisschen besonders auch, also auch generell das Sounddesign dieser Folge. Aber nicht nur das, aber können wir auch später nochmal drüber sprechen.
Ja, die Folge ist an sich besonders, fand ich. Also, aber das greift vor.
Troy, Data und Picard begeben sich dann in den Transporterraum, um den abzuholen. Und der wird dann auch von O'Brien, wo ich auch erst dachte, der hat diese Woche überhaupt gar keine Sprechrolle. Wir haben auch schon lange nicht mehr gesehen, tatsächlich.
Er darf sogar zweimal was sagen, weil er kommt zwischendurch auch nochmal vor.
Ja, also beamt er dann halt rüber, diesen Tam Elbrun. Und ja, das ist schon direkt ein bisschen außergewöhnliche Person, weil er ist halt so ein Volltelepath irgendwie und
so ein Volladdierer, ja.
Sobald irgendwie Picard was sagt, ergänzt er es schon direkt immer und greift vor, was so ein bisschen unhöflich wirkt irgendwie.
Ja. Aber der will endlich zum Thema kommen, so nach dem Motto.
Ja, genau.
Es quasselt hier mich nicht zu, ich weiß das schon alles.
Hier ist der USB-Stick mit den ganzen Missionsdetails, genau. Ne, hier, mach
ja,
mal.
Ja, wirklich, das sieht wirklich aus, man sollte sich wirklich in China mal so einen Satz USB-Sticks produzieren lassen, die so aussehen wie diese interlinearen Chips. Einfach nur, weil man es kann heutzutage.
Ja, ich glaube, gibt es die nicht sogar? Also ich glaube, die gibt es sogar, okay. Ja. Muss man
ja,
mal schau mal bei Temu.
Ja, da darf man dann nun nicht isolineare Chips dran schreiben, weil dann kommt Paramount wieder und haut einem auf die Mütze oder so, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich.
Ist dir aufgefallen, dass er die Troy die nennt? So wie Diana nur.
Ach so. Die. Das kann sein. Es kann sein, dass das in der deutschen Synchro jetzt nicht rübergekommen ist, aber wir sind einige Sachen aufgefallen in der Hinsicht. Ja, also er ist auf jeden Fall sehr vertraut mit der Diana natürlich und mit ihr kommt er auch, glaube ich, ganz gut zurecht natürlich. Und ja, mit dem Picard, da ist er halt, also aus Picards Sicht ist das sehr unhöflich und schroff, wie er ihn behandelt, weil er halt immer so vorgreift, ist jetzt, ja, kann man so sehen, aber wenn man ja um seine Art weiß, sollte eigentlich der Picard nicht so überrascht sein. Und das Beste ist eigentlich, dass er sich voll erschreckt, weil Data ja auch noch dabei steht, den hat er im Grunde gar nicht wahrgenommen, weil der sendet ja keine Gedanken aus.
Genau,
ne?
Der ist überhaupt gar nicht da. Was bist du denn für einer?
Genau, aber er ist auch relativ, also ist schon fasziniert davon, ne, dass der Data so ist, wie er ist.
Findet das auch richtig gut, finde ich. Ja, das kommt so richtig rüber direkt, so nach dem Motto, oh, endlich jemand, den ich nicht direkt lesen kann.
Ja, genau.
Was ich noch zum Schauspieler sagen wollte,
ja,
das ist ja der, wie auch immer man den Namen ausspricht, Harry Groener oder wie sehr spricht man das aus? Keine Ahnung.
Kann gut sein, ja.
Wo hat der eigentlich nicht mitgespielt?
Ich weiß nicht, wo er gespielt hat, er hat nicht mitgespielt.
Ja, also ich persönlich kenne ihn jetzt hauptsächlich aus Buffy, war da der Bürgermeister von Sunnydale, aber ich glaube der zweiten Staffel und sich nachher in dieses komische, riesige, schlangenartige Dämon-Tier verwandelt und die ganze Schule auffressen will.
Ich hasse es, wenn das passiert.
Ja, ganz genau das. Genau. I hate playing Vampire Towns. Aber der hat wirklich in allem mitgespielt. Ja? Der hat als letztes auch in Oppenheimer mitgespielt. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, in was für einer komischen Nebenrolle wahrscheinlich irgendwo.
Wahrscheinlich hat er Albert Einstein gespielt. Ich meine, der ist ja auch schon 40 Jahre älter mittlerweile. Also
ja,
keine Ahnung.
Der hat in...
ich weiß es echt nicht.
Was weiß ich, von Bones über CSI. Der hat wirklich alles gemacht. Der
ist so ein richtiger Serienschauspieler, der überall wieder auftaucht.
Ne? Immer so eine Folge, zwei Folgen.
Ja, okay. Warum nicht? Also, so verdient man auch sein Geld.
Ja. Also selbst in Supernatural war da irgendwie, ja gut, Supernatural lief 15 Staffeln oder sowas, natürlich, da hat jeder damit gespielt.
Okay, ja, ja.
So, irgendwie, ich wundere mich, dass in den Hollywoods nicht irgendwann mal die Schauspieler ausgegangen sind. Weil
es gibt so Serien, ne? So wie Grey's Anatomy, was ja auch schon seit 1000 Jahren, läuft das eigentlich immer noch?
Da habe ich letztens, ich bin im Auto unterwegs und da kommt da Werbung von Disney für Grey's Anatomy, weil das jetzt exklusiv wohl bei denen die Staffel das erste Mal erscheint irgendwie, die neue. Also die machen offensichtlich noch mehr davon.
Das ist ja fast wie die Simpsons. Okay.
Oder schlimmer.
Ja, schlimmer. Ja, wie auch immer. Wir schweifen ab.
Wir sind abgeschwiffen, genau.
Na, dafür, dass der Data halt nicht so lesen kann, beginnt dieser Tam dann halt Data kurz Picards Wünsche und Befehle vorzutragen, indem er Picards Gedanken liest und Picards gesprochene Befehle unterbricht, wie gesagt. Und das ärgert Picard auf jeden Fall sichtlich.
Ja, ich habe immer die ganze Zeit den Eindruck, dass der so schnell vorweggreift, denn Picard hat seinen Gedanken noch gar nicht zu Ende gedacht. Der andere den schon ausgeplaudert, so nach dem Motto, ich muss jetzt erstmal überlegen, lass mich doch jetzt mit mir selbst ins Reine kommen.
Ja, das ist bestimmt tierisch annoying irgendwie.
Ja,
aber
ich auch.
Ja, gut, dass er das jetzt nicht so richtig kontrollieren kann, hätte natürlich auch was dran machen können vielleicht, aber weil dann ja auch im Grunde schon alles Wichtige ausgetauscht worden ist, gibt es dann auch 15 Minuten später eigentlich dann eine Besprechung. Und Tam äußert halt auch den Wunsch, diese Besprechung schnell abzuschließen, um so schnell wie möglich sich zurückziehen zu können. weil
kein Bock auf den Scheiß hier.
Der hat anscheinend jetzt schon eine Migräne, so ungefähr. Also ihm geht's gar nicht gut. Auf dem Weg zu dieser Besprechung erzählt der Riker dann dem Geordi eigentlich auch mal, was denn damals passiert ist bei diesem Geruster-Katastrophe. Mhm. Es handelte sich wohl um einen Erstkontakt, bei dem er beteiligt war. Der Tim Albron hätte wohl vielleicht was verhindern können. Es wird aber niemals so genau gesagt, was eigentlich passiert ist. Der Riker vermutet aber oder behauptet zumindest, dass dieser Tim Albron mehr hätte tun können, um die Sache zu verhindern, weil wenn er so gut geschult ist, beziehungsweise so gut mit Gedanken lesen kann, hätte er wahrscheinlich auch besser bei diesem Erstkontakt auf diese Fremden eingehen können, auch den Captain irgendwie vorwarnen oder besser briefen können. Aber was jetzt genau vorgefallen ist, weiß
das
man nicht.
Das erfährt man nicht.
Nee, es außer ist bloß, dass wohl einige Leute, irgendwie 47 Sternflottenangehörige, sind wohl umgekommen dabei.
Und zwei meiner besten Freunde von der Uni, von der Sternenflotte.
Ja, also da hat der Riker.
Akademie, meine Güte, mein Kopf.
Ja, da hat der Riker anscheinend auch dann persönlichen Groll irgendwie gegen den. Ne? Er wurde aber von der Sternflotte aber auch nicht für offiziell für verantwortlich befunden in dieser Hinsicht. Mhm. Und ja, das ist dann halt erstmal so ein Fall, ne, der irgendwie so im Raum stehen geblieben ist und hat auf jeden Fall einen schlechten Stand sozusagen.
Das hat auch sein Karma abgefärbt, sagen wir es mal so.
Ja, dann sind sie halt in der Beobachtungslounge und besprechen diese Mission. Und die besagt, dass die Enterprise mit hoher Warpgeschwindigkeit zum Beta-Stromgren-Sternsystem fliegen soll. Und dabei auf dem Weg der Sonde Vega 9 folgen soll, die irgendwie 23 Parsec weiter als die am weitesten entfernte bekannte Erkundung der Föderation zurückgelegt hat. Keine Ahnung, die muss also irgendwie ein Special-Sonde gewesen sein.
Ja, wobei ich jetzt sage mal, 23 Parsec sollten für Warp ja jetzt eine Warp Capable Civilization wie die Föderation ist das ja eigentlich nur ein Katzensprung.
Ja, ich weiß auch nicht genau. Befinden die sich dann eigentlich schon irgendwie außerhalb des Föderationsraums, scheint es jetzt so zu sein. Also ein Raum, der anscheinend von Romulanern möglicherweise beansprucht wird, aber nicht wirklich entsprechend kartografiert ist. Die Data teilt damit, dass die Sonde entdeckt hat, dass sich der Stern in diesem Beta-Stromgren-System wohl so in der Endphase kurz vor der Supernova befindet. Der Data führt das halt so aus und das ist dem Term alles viel zu langsam und der erzählt dann so, was eigentlich hier Sache ist, dass sie da halt in der Nähe der Sonne eine Art Lebensform gefunden haben, dann möglicherweise, also ein Wesen, beziehungsweise vielleicht auch ein Raumschiff, aber ein biologisches. Ja. Also das gilt es halt irgendwie zu erforschen. Und wenn, gilt es auch, dieses Wesen zumindest auch in Sicherheit zu bringen von dieser Supernova weg und auch generell dafür zu sorgen, dass es nicht irgendwie jemandem anders irgendwie in die Hände fällt, wie zum Beispiel den Romulanern. Ne?
Jo. Und alle so im Raum so, boah, eine Lebensform, die im Weltall lebt und die so wie so ein Raumschiff ist. Und ich denke mir, ja, wart ihr bei Farpoint nicht dabei oder was? Habt ihr was vergessen oder?
Ist es im Grunde eigentlich genau dasselbe, ne? Genau, also es war ja auch nichts anderes eigentlich, ne? Wobei die Quallen damals, glaube ich, das auch nur für die Wesen so gemacht haben, dass man drin rumlaufen konnte, weil normal waren sie ja nur so Quallen.
Waren halt Viecher, die im Weltall rumgeflogen
sind. Das stimmt
sind.
Auf also jeden Fall.
Viecher vor allen Dingen. Also, sind dir diese wunderschönen 3D-Animationen übrigens aufgefallen, die da auf dem Bildschirm hatten?
Ja, die waren schon top-notch für 1990 auf jeden
Fall. Da hat 1990 bestimmt so ein Rechner 3 Jahre lang dann rumgerechnet. Ja, wo du heute so sagst, guck mal.
Diese Grafiken haben sie ja wohl damals wirklich mit dem Mac gemacht, ne? Also es ist ja irgendwie, aber wie auch immer, mit welchem Programm, keine Ahnung.
Tja, immerhin haben sie es natürlich von Hand animiert. Wäre ihnen auch noch zuzutrauen gewesen.
Hätte ich ja vielleicht auch gut aussehen können, wenn man es richtig gemacht hätte. Ja, und die Mission ist halt so dringend, weil eben die Romulaner sich natürlich auch dafür interessieren könnten. Das war dem Tam halt so ein bisschen entfallen aus irgendwelchen Gründen, weil er so ein bisschen konzentriert ist. Ne?
So hibbelig, wie der die ganze Zeit da hin und her tanzt, hat er das einfach gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Es gab halt einen gescheiterten Versuch, irgendwie mit Langstrecken-Subraum-Kommunikation Nachrichten zu übermitteln. Also an dieses Gerät hat wohl nicht so funktioniert. Und dann hat die Sternflotte halt beschlossen, die Enterprise so schnell wie möglich dahin zu schicken, weil dieser Sektor halt auch von romulanischen Imperium beansprucht wird. Da die Romulaner ja routinemäßig die Telemetrie aller Tiefenraumsonden der Föderation überwachen, hat die Sternenbasis 123 festgestellt, dass die Romulaner zwei Warbirds der Deridex-Klasse entsandt haben, um dieses Objekt, welches da als Codename Tin Man hat, zu erreichen.
Ein Deridex-Cruiser, Blitzdonner.
Zwei
Deridex-Cruiser.
Zwei Fledermäuse. Also anscheinend sind diese Warbirds aber auch langsamer als die Enterprise, wie wir erfahren.
Ja, ja, so dicke Pötte wie das sind.
Haben die anscheinend vielleicht einen Vorsprung oder so. Es ist auf jeden Fall ein Wettrennen, um zu diesem Moped dahin zu kommen.
Space Whale.
Genau, und deswegen gibt der Picard dem Data sozusagen die Aufgabe als der führende Exobiologe an Bord der Enterprise, was ich mir auch neu war, dass er darin promovierte. Ja. Also er gibt ihm halt den Befehl, sich dieser Mission anzunehmen, sozusagen.
Mit dem Temp zusammen mal ein bisschen studieren, was das Ding so treibt.
Was ja eine ganz gute Idee ist, weil mit dem kommt der Temp ja ganz gut zurecht, ne?
So sieht's aus.
Ja.
Die armen Romulaner werden übrigens wieder so richtig so stereotyp dargestellt, weil denen wird ja direkt unterstellt, dass sie das Tier eigentlich nur einfangen und sezieren wollen.
Ja, ja.
Um zu gucken, wie tickt.
Irgendwie müssen sie ja so dargestellt werden, weil sonst wären sie ja harmlos. Nach Abschluss der Besprechung sprechen Picard und Riker noch weiter mit Tam und Picard äußert seine Besorgnis über Tams anfängliches Versäumnis während des Briefings, dass er diese Gefahr durch die Romulaner vergessen hat zu erwähnen. Und er sagt dann auch, dass er halt ein bisschen neben der Spur ist gerade.
Zu viele Gedanken hier auf diesem Schiff.
Er entschuldigt sich, das nicht erwähnt zu haben. Und der Riker ist dann ein wenig beunruhigt über diese scheinbare Nachlässigkeit in Tams Professionalität, was er nicht mal aussprechen muss. Aber Tam weiß das natürlich sofort. Und sagt dann auch irgendwie zu ihm Billy Boy, also als er ihn da so anblufft. Was ein sehr passender Name für Riker ist tatsächlich.
Ich habe mir echt vorgestellt, wie der als kleiner Junge in den großen Kessel mit den Kondomen gefallen ist.
Ja, genau. Der Billy Boy. Ja, und weil der Riker auch in dem Moment halt so für sich denkt, ja, bei diesem Geruster-Vorfall warst du ja anscheinend auch abgelenkt. Und da argumentiert dann der Tam, dass hätte der Captain Darsen auf ihn gehört, wäre niemand gestorben. Wir werden es niemals erfahren, weil wir die gesamten Sachverhalte niemals wirklich aufgelöst bekommen in dieser
so
Folge.
So ist das.
Und trotzdem denkt sich Riker so weiterhin seinen Teil und der Tam ist dann doch recht wütend und stürmt dann auch hinaus und lässt die beiden dann so, beziehungsweise die beiden und Data schweigend zurück. Das ist so ein bisschen kein guter Auftakt.
Der Data zählt ja nicht, die kann er ja nicht spüren.
Richtig.
Jetzt Überblende zum Raumschiff, was es durchs Weltall düst, im Sauseschritt.
Genau, sind ja mit hoher Warpgeschwindigkeit unterwegs dahin, um dieses Projekt Blechmann, Tin Man zu retten. Ja, in so einem kurzen Logbucheintrag erwähnt der Captain halt auch, dass zwar die Sternflotte Tam Albrons Fähigkeiten so als einzigartig ansieht, aber er findet das halt für diese Mission doch eher unpassend, weil er doch relativ instabil erscheint. Dementsprechend hat er dann auch eine Besprechung mit Beverly Crusher und der Troy in Crushers Büro auf der Krankenstation und er macht sich halt Sorgen um die Stabilität von Tam und Picard ist dann überrascht, als Crusher ihm erzählt, dass Tam doch sehr außergewöhnliche Sinneswahrnehmung hat, weil er ist anders als andere Betasoiden schon direkt als Volltelepath auf die Welt gekommen. Normalerweise werden Betasoiden erst so mit der Zeit telepathisch, also bekommen sie telepathische Fähigkeiten.
In der Pubertät sozusagen.
Ja, vielleicht sowas. Ne?
Vor allen Dingen ist das eigentlich die beste Zeit. So, du bist eh schon total im Stress und weißt nicht, was mit dir passiert und dann kriegst du auch noch telepathische Fähigkeiten aufgedrückt. Finde ich total cool.
Könnte ja vielleicht gar nicht mal so schlecht sein, aber vielleicht nochmal besser als das, was ihm passiert ist, weil es wahrscheinlich, das ist ja wirklich krass. Also im Grunde ist ja so ein bisschen wie vielleicht ein autistischer
so ein bisschen vielleicht,
Zustand, weil die Kinder können halt, das werden so geboren und können nicht filtern und für die ist das alles viel zu viel. Und die Troy sagt ja dann auch, dass sie das wohl so durch eine frühe Diagnose irgendwie festgestellt haben und entsprechend konnte er auch dann so geschult werden, dass er irgendwie damit umgehen konnte. Das Problem ist natürlich, dass er halt sehr viel Lärm im Kopf hat, weil er einfach jeden und alles mitbekommen kann, der in seinem Umkreis ist. Ich weiß ja nicht genau, normalerweise ist so die Reichweite von Telepathie ja anscheinend auch technisch begrenzt, ja. Normalerweise, aber
technisch begrenzt. Du meinst biologisch
begrenzt. Biologisch, technisch begrenzt, ja, das stimmt natürlich. Aber wenn er sich jetzt an Bord von so einem Schiff befindet, dann kriegt er natürlich auch alles mit.
Telepathie ist bei mir ja auch immer so eine Sache, wenn du mal sagst, ich weiß nicht, wie der Transporter funktionieren soll, ich weiß nicht, wie die Telepathie funktionieren soll, weil also ich kann mir das ja vorstellen, irgendwelche Gehirnströme, die man dann vielleicht wahrnehmen können könnte, wenn man dafür sensitiv wäre, aber wie sensitiv soll man dafür sein? Dann wenn draußen der Blitz einschlägt, brennt dir das Hirn durch oder was, weil...
Dafür musst du auf jeden Fall irgendwelche Rezeptoren haben, die diese Wellen überhaupt aufnehmen können. Sonst kannst du ja keine Telepathie haben. Also keine Ahnung, wie das überhaupt funktionieren soll. Das ist schon richtig.
Keine Ahnung, quadratische Entfernungssitz.
Das ist auch wieder so ein, ist auch wieder so ein magisches Element in Star Trek, was ich eigentlich nicht gutheißen kann, weil das ergibt, das ist nicht, das macht nicht, nee, es macht keinen Sinn.
It's not scientific, no.
Nee, es ist schon, das geht schon ein bisschen mehr in Star Wars Richtung eigentlich.
Mhm, die Macht ist mit ihm.
Genau, so als die Midi-Chlorianer.
Ganz genau. Was ich an der Szene, aber. Nicht die RFID-Chips. Was ich an dieser Szene aber ganz nett finde, ist, dass die Beverly tatsächlich mal recht einfühlsam mit dieser ganzen Situation umgeht und das relativ, so analysiert, so nach dem Motto, oh mein Gott, das arme Kind.
Ja, ja, sicher. Also ich meine, du hast mal so ein schlechtes Bild von der Beverly, ja.
Ja, nein, das ist nicht, also weißt, normalerweise wird sie
auch
jetzt...
eine Mutter.
Ja, eben. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass normalerweise würde sie jetzt schon wieder mit dem Hypospray stehen und sagen, ich habe hier die Behandlung, die alles wieder gut macht. Und diesmal, das ist so, das arme Kind, das tut mir richtig leid.
Ja. Ja, und letztendlich hat das natürlich auch alles dazu geführt, dass Tam eher Situationen oder Herausforderungen sucht, die eher in die Isolation liegen und weit weg sind von Menschen.
Sich und so zurückzieht.
Genau, und halt die Erforschung so einer ungewöhnlichen Lebensform kommt zu seiner Sache halt am nächsten. Das ist so dieses Ding, was er macht, aber er ist dadurch natürlich auch so ein bisschen so ein Sonderling geworden, also mit dem man jetzt nicht zusammenarbeitet.
Das ist wiederum das, was ich an dieser Szene so ein bisschen übertrieben finde, ist, weil die könnten jetzt eigentlich im Hintergrund einen durchgeschoben haben, der das Schild hochhält, Foreshadowing.
Ja.
Schaut mal, was gleich passieren wird.
Ja, also es ist ja meistens doch recht einfach gestrickt, ist einfach so, kann man nicht anders sagen. Ja, während die Enterprise dann ihrem Ziel entgegenrast, bemerkt der Wesley Crusher an der Steuerungskonsole, dass die Navigationssensoren ein anomales Echo empfangen, das ihrer Geschwindigkeit und ihrem Kurs entspricht. Lieutenant Worf bestätigt halt diese Meldung der taktischen Station und es scheint wohl so zu sein, dass irgendwas ihre Flugroute zu beschatten scheint und von den Sensoren jedoch nicht vollständig erfasst wird.
Der Worf hat da aber auch irgendwie da gepennt, ne? Weil warum kriegt der Wesley das mit? Aber der Typ an der taktischen Station, der da für die Verteidigung zuständig ist, ich frage lieber nicht nach.
Ja, und der Data, der hat ja gerade sozusagen den Captain-Status inne auf der Brücke, was auch ziemlich gut macht, finde ich tatsächlich. Ja. Der vermutet nämlich dann, also wenn es sich nicht um ein natürliches Phänomen handelt, dann muss es wohl halt sich um Sensorstörungen handeln. Aber Worf sagt halt, es gibt keine Sensorstörung. Also
meine Sensoren funktionieren einwandfrei.
Ja, also
die habe ich heute Morgen noch poliert.
Ja, genau. Steht er mit so einem Mikrofasertuch, macht er oben seine Konsole sauber.
Ach, ich dachte draußen am Schiff, so, wo oder die Sensoren rausgucken sollen.
Jeden Morgen gehe ich erstmal auch raus auf die Hülle und putze die Sensoren.
Die taktischen Sensoren müssen einmal durchgeblasen werden.
Oh Mann. Man geht davon aus, dass es sich um ein romulanisches Schiff handelt, was getarnt ihnen folgt. Aber dann würde man ja auch nichts von denen empfangen, wenn sie richtig getarnt sind. Der LaForge spekuliert dann, dass sie vielleicht sehr viel Energie für ein anderes System verbrauchen und möglicherweise nicht vollständig getarnt sein können.
Das wohl sein
und,
könnte.
Daher trotzdem von den Navigationssensoren erfasst werden können. Worf wird dann von Data angewiesen, das Echo weiter zu überwachen und die Enterprise sofort in Alarmbereitschaft zu versetzen, falls es Kurs oder Verhalten ändert.
Was übrigens nicht passiert nachher, ne? Nur mal so nebenbei.
Hat der Worf wieder verschlafen?
Ja.
Super. Ja. Ja, die Troy besucht dann den Tam in seinem Quartier.
Jetzt mal eine private Unterhaltung.
Ja, der ist aber erst noch so ein bisschen abweisend.
Ja, vor allen Dingen, wie sie da reinkommt, so nach dem Motto, ich dachte, du wärst einsam. Ja, der Mann...
Ja, das ist der Sinn der Sache.
Der wollte allein sein.
Selbst das hilft ja nichts, wenn trotzdem alle hören kannst. Ne? Ja, und er ist auch so, wie gesagt, ein bisschen abweisend und hat sich halt extra in die Kabine zurückgezogen. Das Schiff macht ihm halt Angst, sagt er auch. Ja. Und er ist halt auch relativ überwältigt. überwältigt von den ganzen Eindrücken der verschiedensten Emotionen, die ihn da so umgeben. Mhm. Und er zweifelt auch so ein bisschen seine eigene Zuverlässigkeit dadurch. Und weil Riker und Picard natürlich auch jetzt ihn nochmal auf diesen Geruster-Vorfall sozusagen daran erinnert haben. Mhm. Und
wo er sich ja scheinbar auch noch Vorwürfe drüber macht. Das genau, ist ja jetzt nicht so, dass das völlig an ihm vorbeigegangen wäre.
Richtig, genau. Auch wenn er eigentlich nicht die unbedingte Verantwortung dafür hat, aber hätte wahrscheinlich auch was anders machen können. Und dass er damals anscheinend in dem Zustand auch die ganze Situation hat zu nah an sich rankommen lassen und das nicht mehr richtig beurteilen konnte, so erklärt er ist ihr. Und ja, ihm fehlt halt so ein bisschen die professionelle Distanz bei solchen Missionen. Und er gesteht auch, wie der Riker auch schon vermutet hat, dass er diesen Captain Darson damals eindringlicher hätte warnen sollen. Und dann wäre vielleicht nichts passiert. Die Troy vermutet dann auch, dass er wegen dieses Vorfalls damals dann halt geflohen sei und dann irgendwie auf Chandra 5 untergekommen ist. Wo es anscheinend eine Zivilisation gibt, die ein bisschen chilliger sind als der Rest des Universums irgendwie.
Ich finde das so geil, wenn er sagt von wegen, they have a lovely 3-day ritual for saying hello. Und ich so, ends?
Ja, aber echt.
Das ist so, brumm, 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 don't be hasty.
Ja, aber echt so, 3 Tage ist schon eine Ansage, aber das ist schon, ja, aber wenn ihm das gepasst hat, dann ist das ja gut. Ja. Ne?
Also ich finde das alles ein bisschen schlecht, dass wir nie so wirklich erfahren, was auf diesem Planeten tatsächlich passiert ist. Weil da sind 47 Leute ums Leben gekommen. Ja, das muss also, das war vage, jetzt nicht, ne? nicht so ein Fauxpas, so was weiß ich, ich habe die falsche Gabel genommen. Das muss ja schon irgendwie was Härteres gewesen
Wer
sein.
Weiß. Vielleicht war es einfach nur irgendeine Ungeschicktheit, aber das wäre natürlich
also,
komisch.
Also finde ich schon, also dass wir da überhaupt nichts darüber erfahren, finde ich schon ein bisschen fies, weil, also es interessiert mich doch ein bisschen.
Ja, es ist wirklich, sie reden da so viel von und man erfährt eigentlich nichts, ne? Außer, dass es halt schief gelaufen ist und wahrscheinlich muss dann die Cerritos erstmal hinterher zum Aufräumen kommen, als das alles passiert ist.
Das Blut wegwischen und so.
Ja, genau. Das ist ja wohl das Mindeste, was sie tun konnten.
Genau.
Ja, und deswegen ist der Tem halt auch so davon so fasziniert, jetzt dieses Wesen da ausfindig zu machen oder mit ihm in Kontakt zu kommen, weil es wohl ein Wesen ist, was schon im Weltraum geboren worden ist und schon immer, also schon immer wie ein Fisch im Wasser sozusagen durch den Weltraum fliegt und
frei und ungebunden.
Genau, und er redet auch schon so davon, als wenn er mehr darüber wüsste, was dann die Troy dazu veranlasst, Tennant zu konfrontieren.
Was weißt du eigentlich?
Genau, wer weiß nicht so viel darüber. Und er sagt dann, ja, dass dieses Wesen steht halt schon telepathisch mit mir in Verbindung.
Über 23 Parsec.
Ja, genau, und was eigentlich von seiner Seite aus nicht sein kann, aber er meint, ja, das hat anscheinend doch so eine starke Ausstrahlung und hat auf jeden Fall mit mir Kontakt aufgenommen.
Voll und, die Persönlichkeit.
Ja.
Na, ich meine, das bringt mich wieder auf diese 23 Parsec zurück. Das stört mich irgendwie die ganze Zeit, weil es sind 23 Parsec, das ist 75 Lichtjahre. Das ist doch wirklich, da fliegen die Warp 9 und sind in 2 Minuten da. Warum sind die da several days unterwegs? Wo waren die denn?
Und auf der anderen Seite der Föderation, keine Ahnung.
Ja, dann hätten sie wahrscheinlich aber besser ein anderes Schiff geschickt, oder?
Da müsste man mal nachschauen. Es gibt ja dieses Video mit der Missionsroute der Enterprise. Da hätte man sehen können zwischen der 19. und der 20. Folge, wie die sich so bewegt haben.
Ja, jedenfalls wollte ich noch was zu der Szenenausleuchtung sagen, die sie an dieser Stelle haben, weil die haben
ziemlich dunkel, ne? Oder?
Dunkel, es ist relativ dunkel in diesem Raum und die Troy und der Tem, die sitzen sich so gegenüber, haben aber gleichzeitig so das gewisse Spotlight auf ihrem Gesicht. Also die sind so ein bisschen, also man sieht tatsächlich, dass das so auf die beiden Personen fokussiert ist und das drumherum eigentlich mehr so im Hintergrund bleiben soll und gar nicht. Also das ist, ich fand das ganz, ganz interessant, dass sie da diesen der Szenenbeleuchter musste da wirklich mit so einem Ding stehen und den die ganze Zeit ins Gesicht leuchten wahrscheinlich.
Damit man so fokussiert ist auf die beiden. Ja, das ist ja okay auf jeden Fall.
Ja, das fiel mir nur halt mal wieder auf.
Ja, die Enterprise erreicht dann schließlich den äußeren Rand des Beta-Stromgren-Systems und braucht dann anscheinend noch 18 Minuten, um zu diesem Tin-Man-Lebewesen-Objekt im Orbit des Sterns hinzukommen.
Weil innerhalb von Sternsystemen fliegen wir ja nicht mit Warp.
Nee, und schon gar nicht, wenn man auf eine Supernova zufliegt anscheinend.
und die Romulaner am Arsch hat.
Richtig. Riker informiert den Picard dann, dass die Astrophysikabteilung gemeldet hat, dass sich der Kollaps des Sterns beschleunigt hat und dieser in wenigen Minuten zur Supernova werden könnte. Sie empfangen dann auch eine Live-Datenübertragung von dieser Vega-9-Sonde, mhm, was die visuelle Überwachung von diesem Tin Man aus nächster Nähe ermöglicht.
Was ich auch ein bisschen komisch fand, weil das ist vorher, ich hatte gedacht, ja, die Vega-9-Sonde ist so eine Deep-Space-Sonde, die da hingeflogen ist, mhm, und zufällig da vorbeigekommen ist und dann auch weitergeflogen ist, weil so nach dem Motto, das ist so eine Forschungssonde, die halt
guckt. Vielleicht hat sie dann da gestoppt oder so und ist dann da geblieben.
Haben sie dir dann gesagt, bleib mal da, weil...
Ja, möglicherweise. Ja, dann Tam und Troy kommen dann auch auf die Brücke und Worf sagt dann, dass die Sensoren einen Subraumwellenfront aus hochionisierten Partikeln von dem Echo registrieren, das ihnen seit einiger Zeit, mhm, folgt.
Und an der Stelle hätte er den gelben Alarm anmachen müssen.
Ja, Picard schaltet das Schiff sofort auf gelbe Alarmstufe, also hätte der Worf ja auch schon machen. Darf der Worf das eigentlich eigenständig machen?
Nein, nachdem der Data das jetzt eben befohlen hat, denke ich, dass das...
Ja, eigentlich hätte man davon ausgehen sollen, ja. Ja, in dem Moment, gelber Alarm, wird dann auch schon ein romulanischer Warbird sichtbar, der dann auch in das Sonnensystem eindringt. Als sich dann der romulanische Warbird nähert, wird er beim Scharfschalten seiner Disruptoren entdeckt. Mhm. Picard befiehlt dann roten Alarm, und die Schilde auf um die Schilde auf Maximum zu stellen. Und Riker befiehlt dann, die Photon-Torpedos zu laden, und Worf soll die dann halt in Bereitschaft bringen. Der Riker möchte auch gerne eine Erklärung haben, warum dieser Warbird, der ja angeblich langsamer ist als die Enterprise, fast zeitgleich mit ihnen da eintreffen konnte, wo dann Data gerade ansetzen wird zu einer langwierigen
Übrigens,
Erklärung.
Ich habe eine Erklärung.
Genau, die Picard dann einfach
später
unterbricht.
Data.
Genau. Und befiehlt dann halt, den Kontakt zu den Romulanern aufzunehmen, woraufhin der Tem sagt, dass die Romulaner nicht an einem Gespräch mit Picard interessiert seien, dass in diesem Moment feuern die Romulaner dann auch auf die Enterprise, während sie dann an denen vorbeifliegen in Richtung von dem Tin-Man-Objekt. Dieser Angriff ist dann halt auch damit verbunden, dass die Schilde irgendwie um 70% reduziert sind.
Ja, womit schießen die da? Was haben die für Disruptoren da auf ihrem komischen Warbird?
Voll die krassen Dinger anscheinend, auf jeden Fall. Tam betont dann auch, dass dieser romulanische Angriff lediglich dazu gedient hätte, die Enterprise halt zu verzögern und zu verlangsamen, damit sie halt einen Vorlauf haben.
Mein Hirn ist echt, ich sollte mal irgendwo Therapie gehen. Ich habe gerade gedacht, das ist wie so eine Verkaufsshow, wo die diese Messersets verkaufen, mit denen man die Dosen durchschneiden kann, nur halt mit romulanischen Disruptoren. Schneidet durch die Schilde der Enterprise wie durch Butter.
Ja, genau. Oh ja, es hat Gott. Auf jeden Fall seinen Effekt gehabt, das kurze Beschießen. Also die Enterprise ist jetzt erstmal ein bisschen ausgenockt deswegen. Jedoch haben die Romulaner sozusagen auch selber Opfer dafür in Kauf genommen, weil sie halt ihre Warp-Leistung irgendwie um 30% überschritten haben, um irgendwie auch dahin zu kommen, ne? Und dass ihre Warp-Spuren auch irreparabel beschädigt sein müssen. Und das würde jetzt bedeuten, dass dieses romulanische Schiff auch nicht mehr wieder zurück kann in den romulanischen Raum. Ne?
One-Way-Trip, oder wie sagt er dann? Ne?
Genau.
Ich frage mich ja immer, was sind eigentlich Warp-Spuren? Aber
die Warp-Spuren, das kann ich dir sagen.
Ja, das ist dann wieder, wie funktionieren eigentlich Warp-Spuren? Gut, war das nochmal.
Ja, genau. So sieht's aus.
Ja, dieses ganze Konzept von Überlichtgeschwindigkeit und sowas, das ist doch alles immer sehr vage. Wir erfinden da immer irgendwelche Worte, um damit umzuwerfen, und das funktioniert alles ganz hervorragend, aber wie? Wie funktioniert das eigentlich?
Wie funktioniert der Heisenberg-Kompensator? Ausgezeichnet.
Ganz genau.
Warpfeldtheorie. Ach, da steht's auch. Warpfeldspulen.
Das Energiefeld, das zum Antrieb der USS Enterprise notwendig ist, wird von den Warpfeldspulen erzeugt und durch die spezielle Form des Raumschiffsrumpfs unterstützt. Die Spulen generieren ein intensives, vielschichtiges Feld, das das Raumschiff umgibt. Die Manipulation der Form dieses Felds ist für den Antriebseffekt bei Lichtgeschwindigkeit und darüber hinaus verantwortlich. Die Spulen selbst sind gespaltene Toroide, die innerhalb der Gondeln angeordnet sind. Jedes Halbsegment misst 9,5 × 43 Meter und besteht aus einem Kern aus verdichtetem Tungsten-Kobaltmagnesium zur strukturellen Verstärkung, der in ein Gussteil aus elektrisch verdichtetem Ferterium-Kortenit eingebettet ist.
Fällt mir gerade auf, dass die Tungsten gar nicht übersetzt haben. Ist das nicht einfach Wolfram?
Keine Ahnung, vielleicht sagt man das so in Fachkreisen.
Ein komplettes Paar misst 21 × 43 Meter und besitzt eine Masse von 34.375 metrischen Tonnen.
Mhm, im Gegensatz zu den anderen Tonnen, den imperialen Tonnen. Freedom Units, Freedom Units.
Die beiden kompletten Sätze von jeweils 18 Spulen wiegen 1,23 mal 10 hoch 6 metrische Tonnen und vereinigen auf sich fast 25% der Masse des gesamten Raumschiffs.
Sowas Schweres durch die Gegend zu schleppen, kann doch nicht gut sein. Es braucht doch Strom.
Das Verterium-Kortenit innerhalb eines Spulenpaars bewirkt, wenn es mit Energie versorgt ist, eine Verschiebung der vom Plasma getragenen Energiefrequenzen tief in die Subraumdomäne hinein.
Yay.
Die Quantenpakete der Subraumfeldenergie bilden sich ungefähr auf ein Drittel der Strecke zwischen der inneren und der äußeren Oberfläche der Spule. Da das Verterium-Kortenit Veränderungen in der Raumgeometrie um 3,9 mal 10 hoch minus 33 cm auf der Planck'schen Skala hervorruft.
Ja.
Die umgewandelte Feldenergie durchbricht die äußere Oberfläche der Spule und strahlt von der Gondel aus. Eine bestimmte Menge von der Feldenergie-Rekombination tritt im Zentrum der Spule auf und erscheint als sichtbarer Lichtausstoß.
Jetzt weißt du's, wie das funktioniert. Also,
ja, ich möchte, dass du mir das jetzt im Labor nachbaust.
Ja, klar. Wenn ich das Dingsbums-Kortenit finde.
Verterium, nee, keine Ahnung.
Genau, das Verbenen-Kortenit.
Genau.
Ich habe noch irgendwo Zitronenmelisse.
Und ein Taschenmesser, daraus kann ich einen Warpkern bauen.
Genau. Oh Gottes Willen. Okay, kommen wir zurück.
Ja, besser ist das.
Auf jeden Fall haben die Romulaner diese Warpspulen überlastet.
Mhm.
Und warum auch immer sie sich das angetan haben.
Nur noch Schrottwert, das Ding.
Also Tem bestätigt aber Datas Hypothese, dass ein zweites romulanisches Schiff dann wohl zwei Tage hinter den her ist, sozusagen als Backup für die anderen.
Um die da wegzuschleppen.
Ja, genau. Ja, und das bestätigt halt auch, dass die Enterprise halt angegriffen worden ist, damit die wirklich um jeden Preis als Erste zu diesem Tin Man kommen können.
Ja.
Also die haben auf jeden Fall einen Plan gehabt, dass sozusagen erste Welle Enterprise aufhalten, zweite Welle holt dann die restlichen Leute wieder ab, wenn alles geklärt ist. Tem erklärt dann, der weiß das alles, weil er halt auch in den Kopf des romulanischen Kommandanten reingucken kann, ne, als das Schiff die Enterprise passiert hat.
Ja, ich frage mich, wie viel Speicherplatz hat der da oben eigentlich, wenn er die ganze Zeit ständig alles mitkriegt?
Mal abgesehen davon, der muss doch extrem wertvoll sein für die Sternwarte, gerade für solche Einsätze. Das ist doch total Gold wert, wenn jemand so einfach die Gedanken von anderen Wesen lesen kann, die in der Nähe rumfliegen.
Also, den setzt du irgendwo in den Nebenraum, wo die gerade ihre Konferenz abhalten und dann weißt du alles.
Naja, muss ja noch nicht mal reichen, wenn sie einfach vorbeifliegen anscheinend.
Ja.
Picard befiehlt dann dem Wesley, das Schiff vollständig zu stoppen, während LaForge versucht, die Schilde zu reparieren. Und da sieht man eigentlich mal auch so richtig, wie im Maschinenraum gearbeitet wird. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nie so eine Szene gehabt, wo irgendwie mehrere Leute einfach so mal an den technischen Geräten arbeiten.
Ja.
Normalerweise waren das immer irgendwelche externen Projekte, die da durchgeführt worden sind. Aber da sieht man wirklich mal so ganz normale, so ja wie alltägliche Arbeit im Maschinenraum. Ne? Die versuchen da irgendwie das Deflektorgitter irgendwie wieder mit Energie zu versorgen, weil die sind ja völlig runter nach diesem Angriff und die haben ja nichts mehr. Die Stromversorgung muss wieder irgendwie aufgebracht werden und es ist halt alles nicht so einfach und er teilt dem Picard mit, dass er also mindestens noch 30 Minuten braucht, bis sie auch wieder Schilde haben. Und,
ich finde das so witzig, vor allen Dingen, wie der LaForge einfach so sagt, ja, hier Override, ich schicke jetzt die eine Energie in das System für die Schilde, was überhaupt gar nicht erlaubt ist.
Ja, stimmt. Und der, der Computer sagt ja noch, nee, das machen wir nicht. Und er so, doch, das machen wir.
Hier ist mein das entspricht aber nicht den Regularien.
Genau, aber hier ist mein Autorisierungscode. Ne? Und wie gesagt, er bräuchte halt 30 Minuten dafür, aber der Picard möchte das bitte in 10 Minuten erledigt haben. Ist ja logisch, ist ja auch gefährlich.
Und der LaForge, ja sicher, das.
Klar, wird schon funktionieren. Ja, während die Enterprise dann auf die Reparaturen wartet, überlässt Picard dann widerwillig den Romulanern halt den Vortritt, was Tem überhaupt nicht gut findet und der befürchtet, dass die Romulaner halt diesem Tin Man Wesen für sich vereinnahmen könnten.
Ja, der hat da schon so eine gewisse Beziehung zu dem Ding aufgebaut scheinbar.
Auf jeden Fall, das ist eindeutig und Picard ist dann aber doch sehr altersweise, meint so manchmal muss man anderen den Vortritt lassen, um dann doch hinterher zu gewinnen, so ungefähr. Ne? Also so, hier warten wir erstmal ab, was passiert, ne?
Kommt nicht immer darauf an, als erstes zu kommen. Du weißt, was ich meine.
Das sind sehr weise Worte. ist so. Er ordnet dann halt an, dass die Biowissenschaftler und die Ingenieure an Bord weiterhin das Wesen überwachen sollen und entsprechend auch die Daten von der Sonde auslesen sollen. Ne?
Ja.
Ja, während die Crew dann auf den Abschluss der Reparaturarbeiten wartet, überwacht Data Tin Man von seinem Arbeitsplatz aus in seinem Quartier. Mhm. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ja,
es sieht auch irgendwie anders aus. Es ist viel heller beleuchtet. Und
ja,
wie gesagt, da komme ich jetzt dann wieder auf diese Beleuchtung von eben zurück. Mhm. Und ich habe so den Eindruck, das ist tatsächlich so, dass das zeigt so dieses, er hat so die klare Helligkeit in seinem Kopf jetzt, wenn er mit dem Data zusammenarbeitet, weil das nicht so ablenkend ist wie mit den anderen Leuten, die immer allen möglichen Blödsinn denken.
Ja, es kann gut sein. Es ist mir auch aufgefallen, ich ordne das dann manchmal nicht so direkt so bewusst ein, aber der Raum war echt extrem hell. Also normalerweise machen die das nie so. Das ist wirklich, auch selbst wenn sie in Datas Quartier mal gefilmt haben, das ist normalerweise eigentlich so eine normale Standardbeleuchtung, eher so gelblich. Und das war jetzt wirklich sehr hell und sehr klar und das hatte einen völlig anderen Eindruck als sonst. Ja. Und in dieser Szene ist das ja auch so, dass dieser Tim Albrin halt sehr ruhig ist auch und sich halt mit dem Data über Data auch unterhält, weil er den ja auch faszinierend findet. Findet halt auch erstmal interessant, dass er halt so seinen eigenen Arbeitsplatz hat, wo er in Ruhe arbeiten kann, weil er auch schneller ist als alle anderen. Das hat sich ja was Tolles da eingerichtet.
Da ist er ein bisschen neidisch drauf, habe ich so den Eindruck. Das ist so ein Rückzugsort, wo er hätte er auch gerne für sich selber.
Ja, genau. Und dann ist er auch recht angetan davon, dass Data anscheinend sich auch künstlerisch irgendwie engagiert und Bilder malt. Der guckt ja mal irgendwie unter das Tuch, wo diese Leinwand da steht, wo bisher, ich keine Ahnung, was ist das eigentlich? Da sieht man so ein bisschen so ein Wurmloch oder sowas.
Das vortexartige Ding, wo damals der PK reingeflogen ist, um sich selbst zu treffen.
Ja, so ein bisschen sieht das so aus. Ich finde auch, ich habe das Gefühl, Data ist seine Kunst so ein bisschen peinlich, als er da sitzt und dann lenkt das Gespräch halt so ein bisschen davon weg irgendwie.
Ja, also, der Künstler, der nie so mit sich selbst zufrieden ist, das kennt man ja.
Ja, er erzählt dann halt, was er jetzt über dieses Objekt rausgefunden hat und dass Tinman halt einen inneren Aufbau hat, ähnlich eines Raumschiffs mit Korridoren und Kammern, die anscheinend für kohlenstoffbasierte Lebensformen geeignetes Milieu haben. Mhm. Obwohl es natürlich keine Besatzung an Bord, ne?
Ja, das Licht ist an, aber keiner zu Hause.
Das ist ja bei vielen so. Data spekuliert dann halt darauf hin, dass die Lebensform wahrscheinlich so gezüchtet worden ist, um diesem einen Zweck zu dienen, was er irgendwie interessant findet. Der Tam fragt ihn halt so, ja, aber müssen denn Lebewesen irgendeinen Zweck haben oder ist denn nicht die einfache Existenz schon genug?
Irgendwie? Das ist sehr philosophisch alles heute.
Ja, sie haben dann so ein kleines philosophisches Gespräch und wo Data dann meint, er würde sich selber für zu unqualifiziert halten, um diese Frage zu beantworten, woraufhin Tam ihm dann doch zuspricht, dass er doch eigentlich genau der Richtige ist, der geeignet ist, weil er sich doch so sehr mit der Menschheit beschäftigt und auch so ein akribischer Forscher ist.
Ja, vor allen Dingen hat er ja auch steht ja außen davor und kann sich das so angucken und das dementsprechend auch unparteiisch beurteilen, was die Menschen so treiben.
Ja, und interessanterweise, obwohl sie eigentlich so unterschiedlich sind, ich glaube, da sieht er da schon irgendwie so Gemeinsamkeiten, also als Außenstehende.
Eine aufkeimende Freundschaft. Ja,
obwohl der eine halt alles mitbekommen kann und der andere eigentlich eher versucht, jetzt überhaupt irgendwas mitzubekommen als Androide, um irgendwie zu lernen, was die Menschen sind, während der andere einfach
was
alles von den Menschen
bekommt. Was ist eigentlich ein Witz?
Ja, sozusagen, genau. Aber trotzdem ist halt eine gewisse Verbundenheit durch die Isolation der beiden, die aber sehr unterschiedlich ist in ihrer Art.
Aber ich finde das, also die beiden haben schöne Szenen miteinander.
Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Austausch insgesamt, die ganze Szene. Tam fragt dann auch den Data, ob es ihn stört, dass er Datas Gedanken nicht lesen kann, worauf er meint, da gäbe es wahrscheinlich nichts zu lesen, außer Mechanismen und algorithmische Reaktionen. Und Tam räumt dann diese Möglichkeit ein, entgegnet aber, dass Data vielleicht einfach anders sei und dass es keine Sünde ist, anders zu sein. Ne? Also fühlen sich da schon sehr verbunden. Also ich finde eigentlich ganz gut, dass sie
Satz, der heutzutage nicht durch die Zensur kommen würde.
Ja, wer weiß. Sind auf jeden Fall, ich finde, eine ganz gute Kombination in der Serie, also in dieser Folge, die beiden so irgendwie zusammenzubringen. Ja, die beiden kehren dann auch zurück auf die Brücke, als dann die Enterprise wieder unterwegs ist. Anscheinend haben sie es dann doch in 10 Minuten geschafft, wieder alles ans Laufen zu bekommen.
Ja. Jordi ist ausgestiegen und hat vorne an der Kurbel gedreht. Das hat die Schilde wieder hochgefahren.
Die Sensoren nochmal poliert.
Genau.
Data informiert den Captain dann, dass sie das romulanische Äquivalent von Lingua-Code-Übertragung empfangen haben, also an dieses Tin-Man-Objekt gerichtet. Und Tam spottet halt über die Vorstellung, dass die Romulaner irgendwas mit diesem Gerät gemeinsam haben könnten.
Wie gesagt, etwas stereotyp dargestellt heute, die armen Romulaner.
Ja, jeden Fall.
So, immer nur auf die Kacke hauen.
Und Riker konnte dann halt, indem er Tam fragt, warum er glaubt, dass Tin Man mit ihm sprechen wolle.
Aber das tut.
Ja, eben. In diesem Moment empfängt Data dann halt Sensordaten, die darauf hinweisen, dass die Romulaner beginnen, ihre Disruptoren zu aktivieren. Picard befiehlt dann, das Schiff wieder auf gelbe Alarmstufe zu setzen und sich auf Ausweichmanöver vorzubereiten, falls die Romulaner ihren Kurs ändern sollten. Da das Schiff jetzt im Moment nur mit teilweise Schilden fliegt und verwundbar ist.
Mit Energie, die dafür gar nicht vorgesehen ist.
Ja, genau. Es ist alles überhaupt nicht autorisiert. Also wenn nicht nach Föderationsstandards. Der Tem wirft dann ein, dass nicht die Enterprise, sondern dieser Tin Man das Ziel ist und sagt dem Picard, dass die Romulaner Befehl haben, Tin Man zu vernichten, falls sie das Teil nicht irgendwie mitnehmen können. Ne? Mhm. Picard befiehlt dann irgendwie die Geschwindigkeit zu erhöhen und die Romulaner irgendwie anzupiepen, dass man mit dem mal in Kontakt kommt.
Lass das mal schön bleiben, Kinders.
Ja, der Tam ist auf jeden Fall sicher, dass die Romulaner nicht auf ihn hören werden und konzentriert sich dann in seiner Panik, also mit einer Nachricht auf dieses Wesen, was anscheinend auch einen Namen hat, wie sich herausstellt. Er sagt ihm nicht sowas wie Gefahr, Gomtu, nicht zulassen.
Danger, Danger, Will Robinson.
Ja, genau. Und das löst dann eine Kaskade von
was auch immer.
Was auch immer aus. Dieses Wesen dreht sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen und fängt dann, wir sehen das ja so richtig, das sieht ja ein bisschen aus wie so ein Gürteltier irgendwie. Ne? Oder ein Tannenzapfen oder sowas.
Ja, und sowas. Ja.
In den ganzen Spalten fängt das dann an so zu leuchten und es sendet dann irgendwie so wellenartig Energie aus, was dafür sorgt, dass dieser Warbird einfach sofort zerstört wird und ja, die Enterprise so ein bisschen durchgewirbelt wird, weil sie ja noch ein Stückchen weiter weg ist. Und durch diese Wendung wird dann Picard klar, dass der Tam auf jeden Fall schon Kontakt aufgenommen hat mit diesem Wesen. Ne?
So sieht's aus. Hat wieder niemandem Bescheid gesagt.
Ja. Ja, es folgen natürlich dann weitere Reparaturen.
Ja. Na, Jordi hat echt alle Hände voll zu tun heute.
Auf jeden Fall. LaForge muss dann halt den Warp-Antrieb offline nehmen, um seine Regler neu zu kalibrieren und die Hauptcomputer wieder online zu bringen. Riker weist dann an, die Funktionsfähigkeit der Schilde hätte oberste Priorität, weil er weiterhin die Gefahr eines romulanischen Angriffs besteht.
Da kommt ja schließlich jetzt noch einer und die haben gerade, wenn die da ankommen und sehen da irgendwelche zerstückelte Deridex-Klasse durch die Gegend fliegen, dann
wen machen sie wohl dafür verantwortlich?
Genau. Wer war das?
Ja. Währenddessen wird der Tam dann auch nach seinem komischen Anfall, mit dem diese ganze Katastrophe ausgelöst hat, auf der Krankenstation von Dr. Crusher halt untersucht und mittlerweile geht's ihm eigentlich auch wieder ganz okay.
Hat nur so ein bisschen Burnout.
Ja, genau. Er erklärt dann halt, dass er eigentlich nur eine Warnung ausgesendet hat. Also Picard möchte echt genau wissen, was da eigentlich gerade vorgefallen ist.
Der kriegt jetzt mal einen Einlauf. So einen Einlauf.
Aber hallo. Er erzählt dann aber auch halt, dass sich dieses Wesen selbst halt Gomtu nennt.
Mit zwei U am Ende.
Gomtu.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja. Und dieses Wesen gehört halt einer uralten Spezies an, die höchstwahrscheinlich jenseits der Galaxie irgendwo hergekommen ist. Und es gab früher anscheinend auch Millionen von denen. Und jetzt mittlerweile ist es irgendwie das Einzige, was noch so existiert, also das Letzte seiner Art. Und Picard schlägt halt dem Temp vor, vielleicht Gomtu zu bitten, mit in die Föderation zurückzukehren. Oder zumindest dieses System zu verlassen, weil es steht ja immerhin kurz vor einer Supernova da. Ne?
Ja.
Und das sagt der Temp, ja, aber das weiß das Wesen auch. Im Grunde ist das hier so eine Art Selbstmordaktion. Das möchte einfach auch nicht mehr leben.
Und an der Stelle frage ich mich dann, macht das überhaupt Sinn? Weil wenn so ein Tier jetzt Selbstmord begehen möchte, ist es da sinnvoll, zu einem Stern zu fliegen, der gerade dabei ist, Supernova zu werden? Kann man da nicht einfach, weiß ich nicht, den nächsten Planeten nehmen und sich reinrammen?
Vielleicht ist das so eleganter, ich weiß nicht.
Es ist dramatischer.
Vielleicht geht das so besser.
Keiner hat mich lieb, ich mach's jetzt Schluss mit allem, aber auf eine möglichst spektakuläre Art und Weise. Sie werden schon sehen, was sie davon haben.
Ja, so ein bisschen sehr dramatisch auf jeden Fall.
Oder wie?
Ja, irgendwie schon so, ne?
Wir sollten an dieser Stelle die Notrufnummer der Selbstmord-Hotline einblenden.
Für alle Exo-Lebewesen.
Naja, jetzt mal ganz ohne Scherz.
Bevor euch in eine Supernova stürzt.
Genau.
Denkt mal lieber über die Alternativen nach.
Wenn Sie Selbstmordgedanken haben, gibt es Menschen, die Ihnen in dieser Krise helfen können. Sie sollten deshalb in jedem Fall sofort Kontakt zu entsprechenden medizinischen Diensten aufnehmen. Speziell geschulte Menschen helfen Ihnen auch bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111 oder 0800 1110 222.
Ja, und es stellt sich auch noch heraus, dass Gomtu anscheinend auch so alleine ist, weil seine Besatzung irgendwann mal getötet worden ist durch irgendeinen hohen Strahlungsausstoß. Ja. Und anscheinend seitdem auch dümpelt er halt so alleine vor sich herum, ne? Er selbst wird dann auch ziemlich mitgenommen von dieser ganzen Story. Ne? Er scheint ja so total schon mit diesem Gerät vernetzt zu sein, sozusagen. Ja. Und Troy springt da mal so in die Bresche und ist ein bisschen resoluter und sagt so, ja, sieh zu, dass du jetzt nicht so eine starke emotionale Bindung aufbaust, weil sonst verlierst du jetzt hier wieder deine Objektivität, so ungefähr.
Wie nennt sich das nochmal, wenn man sich gegenseitig abhängig macht? Da gibt es so einen psychologischen Ausdruck für, mir fällt da gerade nicht ein.
Co-Abhängigkeit?
Ja, sowas in die Richtung, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass er sagt, er könne halt Gomtu nur noch helfen, also in direkten Kontakt, also könnte er verhindern, dass er irgendwie sich dieser Supernova übergibt und dass er halt an Bord müsste. Und Picard erklärt, dass er dieses Vorgehen angesichts des Systems Unfähigkeit, die Dinge im Blick zu behalten, nicht riskieren könnte. Das zeige sich ja auch schon an Temps mangelnder Rücksichtnahme gegenüber der Enterprise, als er diese kaskadische Explosion von diesem Wesen da ausgelöst hat.
Ja, kann man an der Stelle wirklich verstehen. Also das, also ja, ich würde den da auch nicht alleine rübergehen lassen, wenn es nicht ganz anders geht.
Ja, Tem weist Picard darauf hin, dass seine Bedenken zwar berechtigt seien, aber ihre Mission nur dadurch noch zu retten ist, wenn Picard ihm halt das Vertrauen schenkt und er ihn darüber gehen lässt, ne?
Ja.
Währenddessen basteln die da auf dem Maschinendeck auch weiter irgendwie und es ist wirklich busy Arbeit heute da.
Ja.
Die basteln da irgendwas hin und her und kriegen dann auch irgendwie die Schiffssensoren wieder ans Laufen, zumindest so weit, dass sie teilweise die Langstreckensensoren wieder haben und erfassen dann halt den zweiten romulanischen Warbird, der sich dem System nähert. Da muss aber auch der Worf erstmal wieder darauf hingewiesen werden, wo er den zu finden hat auf seiner taktischen Konsole.
Die Szene finde ich aber ein bisschen hart, weil der Worf sitzt da gerade irgendwie so halb unter der Konsole irgendwo hinten und der Riker steht direkt neben der taktischen Konsole. Der müsste einfach nur so einmal nach links gucken.
Ach, aber das ist ja nicht seine Aufgabe.
Worf, geh mal gucken.
Genau, steh mal schön auf und geh an deine Station. Das macht natürlich die Wiederherstellung der Schilder umso dringlicher, ne? Wenn die jetzt da auf die zukommen. Und natürlich abgesehen davon, dass auch eine Supernova bevorsteht, sollten sie auch irgendwie Schilder haben. Und auch irgendwie da wegzukommen. Ja, auf jeden Fall. In Picards Bereitschaftsraum hat der Picard Troy und Data nochmal zu sich geholt, um mal so eine Meinung einzuholen, wie die denn jetzt in Tem einschätzen. Und Troy betont dann halt die Unsicherheit von Tem und seine emotionale Instabilität. Und obwohl Data und Troy sich einig sind, dass das Tems Motive echt sind und unbestreitbar, dass er denen eigentlich nichts tun will und auch wirklich helfen will, ist man halt auch so ein bisschen unsicher, was das angeht. Und Data schlägt dann vor, bevor man den jetzt alleine rübergehen lässt, sollte Data halt mitgehen als Aufsichtsperson sozusagen.
Und er hat ja Hoffnung.
Ja, dann ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Die beiden haben auch einen guten Draht miteinander und das würde vielleicht auch helfen. Ne?
So richtig überzeugt ist aber keiner.
Ja.
Jedenfalls an dieser Stelle.
Ja, das stimmt. Ja, aufgrund dieser doch jetzt sehr brenzlichen Lage mit den Romulanern, die da ankommen und der ganzen Situation mit der Supernova, bleibt Captain Picard halt nichts anderes übrig, als sich auf Tem Elbrons telepathische Fähigkeiten zu verlassen und ihn darüber gehen zu lassen. Die Troy will dann noch irgendwie protestieren, die hält da nicht so viel von.
Ich weiß was.
Ja, Tem und Data dürfen dann rübergehen zu Gomtu und als sie dann da ankommen, wird der Kontakt mit Tem noch intensiver und eigentlich wird der überflutet mit dem gesamten Datensatz des Lebens von diesem Gomtu. Das ist alles viel zu viel.
Aber Data will schon nach Hause beamen.
Genau, es funktioniert aber gar nicht irgendwie, kommt ja gar nicht raus. Ne? Nach und nach wird es aber anscheinend besser. Die stellen sich so ein bisschen aufeinander ein und Gomtu hat auch gemerkt, dass er anscheinend zu viel geredet hat. Anscheinend.
Und quasselt doch nicht so viel.
Genau, und es ist dann auf jeden Fall dann irgendwie alles ein bisschen in bessere Bahnen dann geleitet. Und dann baut Gomtu auch irgendwie ein Energieschild unbekannten Typs auf, sodass die beiden auch nicht mehr rübergebeamt werden können, wie der O'Brien dann feststellt im Transporterraum. Und dieser romulanische Warbird setzt sich halt in Richtung von Gomtu in Bewegung und die Enterprise folgt ihm dann. Picard versetzt das Schiff dann erneut in eine Alarmbereitschaft und befiehlt Worf, die Photon-Torpedos scharf zu machen, um sich auf den Kampf vorzubereiten. Währenddessen erkunden Tam und Data das Innere.
Faszinierende Wände und Türen.
Irgendwie ist das so der Tam kann irgendwie in die Wand so reinpacken, als wenn es irgendwie so Schaum wäre oder so. Versuchte Data es ja auch, und bei dem funktioniert das nicht. Ne? Ja. Also dieses Wesen hat halt auch die Fähigkeit, einfach sein Inneres so zu verändern, wie man es halt gerade auch braucht anscheinend.
Ja, diese Türen vor allen Dingen, die sehen so ein bisschen aus wie Herzklappe oder so.
Das ja,
so,
ne?
Schwupp, also, geht das so auf.
Alles extrem organisch da drin und sieht alles aus wie und einfach orange. Gewachsen.
Ja, sehr rotes stimmt. Licht.
Ja.
Also wirklich so, als wäre man im Inneren eines Körpers.
Ja, die Geräusche sind ja auch dementsprechend, ne? Was ja auch sehr lustig ist. Das kann ich auch mal eben kurz anbringen, nämlich das war auch im Sounddesign-mäßig sehr witzig. Ja. Da hört man ja so ein Blubbern oder so wirklich so wie in Innereien sozusagen.
Ja.
Diese Soundeffekte stammen halt von dem Jim Wolfington, der hat beim Pizzaessen mit einem Stethoskop auf seinem Magen rumgefuchtelt und hat dann diese Geräusche genommen, hat daraus diese Innereigeräusche genommen und hat das dann so darin verarbeitet unter anderem. Also Sounddesign-mäßig waren sie dann doch sehr kreativ in dieser Folge.
Ich wollte gerade sagen, überhaupt die ganze Folge finde ich sehr kreativ. Also solche Sachen, aber auch dieses Set-Design und diesen Stuhl, der dann da aus dem Boden wächst.
Ja, genau. Das ist ja, die kommen ja dann in diesen Zentrale, wo anscheinend sich ja auch früher die ehemalige Besatzung so aufgehalten hat.
Ja, und da, die Brücke sozusagen.
Ja, genau. Und da ist ja dann anscheinend dieser Stuhl, der so aus dem Boden nach oben wächst, was ja eigentlich ein Wachsmodell ist, was sie einfach rückwärts gefilmt haben. Das schmilzt
nämlich. So sieht es nämlich auch aus. Das wollte ich mich gerade gefragt haben. Das, also, haben sie das tatsächlich wie ein.
Ja, genau. Ja,
haben sie genauso gemacht. Sozusagen zusammenschmelzen lassen.
Ja, es war ein Objekt aus Wachs, was sie einfach haben rückwärts laufen lassen, sodass es dann wieder zusammen
ist. Hast du da irgendwie Informationen darüber, wie groß das war? Weil das sieht für mich so aus, als wäre das. Es ist ja kein Stuhl in der Größe gewesen, sondern also nicht 1:1, sondern ich denke mal irgendwie.
Ja, vielleicht ein bisschen kleiner, ne? Aber es sieht aus, hätten sie irgendwie so einen Pendenchair als Vorlage genommen, also diese Schwingerstühle irgendwie. Aber ja, das ist dafür ziemlich cool gemacht insgesamt. Das kann man nicht anders sagen in der Szene. Ja, und der Tam nimmt ja auch dann da Platz und es ist ja so, dass er da auch an der Stelle zum ersten Mal richtigen inneren Frieden findet, weil er hört keine anderen Stimmen mehr. Er ist nur verbunden mit dem Gomtu.
Endlich Ruhe.
Ja, das ist da wirklich so. Also das kann man sehr gut nachvollziehen. Endlich mal die Füße hochlegen und hat seine Ruhe.
Endlich Urlaub.
Er sagt dann ja auch dann, dass er auf jeden Fall da bleiben möchte. Nicht mehr zurückgehen will. Obwohl Data erinnert ihn halt daran, dass das Ziel darin bestand, halt Gomtu aus der Gefahrenzone zu bringen und ihre Ergebnisse der Sternenflotte zu melden. Ja, währenddessen muss sich die Enterprise halt mit dem romulanischen Kommandanten rumärgern, der sich bei denen meldet und droht, das Feuer zu öffnen, falls sie eingreifen sollten. Picard zeigt ihm damit, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um dieses Weltraumwesen zu verteidigen. Und dann unterbricht die Kommunikation, während die Enterprise sich dann mit teilweise funktionierenden Schilden zum Angriff auf den Warbird bereit macht.
Und manueller Zieleinführung, oder wie war das da?
Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. In diesem Moment deuten aber die Sensormessungen auch darauf hin, dass der Stern begonnen hat, seinen Durchmesser also zu verkleinern. Rapide. Also es steht wohl kurz davor zu kollabieren.
Ich wäre langsam mal auf dem Weg nach Hause, was das angeht.
Ja, genau. Also es ist jetzt, wird es jetzt wirklich sehr knapp irgendwie. An Bord von Gomtu beschwört Data Tam doch bitte der Enterprise Crew zu erklären, warum er sich gegen eine Rückkehr entschieden hat. Aber er sagt halt, ich bleibe halt hier und werde das Hauptziel der Mission erfüllen und Gomtu vor der Zerstörung retten, indem er sich mit dieser Kreatur verbindet. Und dadurch würde er im Grunde Gomtu auch ihn retten, weil er ist ja so eins. Er braucht ja im Grunde jemanden, mit dem er sozusagen fusionieren kann.
Ja, symbiotische Lebensformen hat er ja zwischendurch auch erzählt.
Genau, und hat ja jetzt im Grunde jetzt den Posten der ehemaligen Besatzung eingenommen. Und jetzt hat dieses Wesen ja auch wieder einen Grund zu leben. Und jetzt, wo er auch nicht mehr von diesen ganzen Gedanken überflutet wird, hat er halt seinen inneren Frieden gefunden und sagt halt, ja, das ist halt der Platz, wo ich jetzt hier hingehöre. Ne?
Ja.
Und genau in dem Moment sendet dann Gomtu erneut eine mächtige Energiewelle aus, schleudert diesmal sowohl die Enterprise als auch das romulanische Schiff, aber wesentlich sanfter, ohne dass es kaputt geht, aus diesem Beta-Stromgen-System raus.
3,8 Billionen Kilometer.
Milliarden. 3,8 Milliarden Kilometer entfernt. Ja. Da kommt die Enterprise dann zum Stillstand. Und von da aus sehen sie dann, wie dieser Stern explodiert. Wobei ich mir denke, 3,8 Milliarden ist auch noch nicht so wirklich genug.
Da wollte ich nämlich jetzt gerade darauf hinaus. Das sind gerade mal 21 AU, also also astronomische Einheit.
Mal die Abstand zwischen genau. Sonne und Erde, ja. Und das ist vielleicht das, so gerade außerhalb des Systems vielleicht.
Ja, also das ist so, ich bin ja wieder jetzt so ein bisschen, wie man im Englischen sagt, nitpicking, weil wenn die jetzt 21 AU entfernt sind, das heißt also 21 mal 8 Sekunden würde das Licht von da vom Stern brauchen, bis es bei denen ankommt. 8 Minuten.
Das kann ja gar nicht sein.
Das kann ja gar nicht sein.
Genau. Nee, die würden das auch gar nicht sehen, das stimmt natürlich.
Die würden das auch gar nicht sehen. Die würden da weggeschleudert worden sein und erstmal, warten wir mal, so eine Stunde oder so.
Ja, es ist absurd, das stimmt natürlich, ja, ja. Natürlich ist jetzt so, dass Data noch nicht an Bord ist und sie sehen schon die Sonne explodieren, aber in dem Moment erscheint Data wieder auf der Brücke, also scheint wie gebeamt worden zu sein irgendwie, ne? Und Picard fragt ihn halt, was da
ist
drüben.
Was?
Ja, genau. Und Picard fragt, was da drüben passiert ist. Und Data antwortet, das sei schwer zu erklären. Troy fragt ihn auch nach Tam und Data sagt, Tam habe halt gefunden, wonach er gesucht hat.
Er hat endlich seinen Frieden gefunden.
Ja.
Jetzt ist er geheilt.
Ja, genau. Ja, und dementsprechend ist das erstmal so dann eigentlich abgeschlossen. Die Enterprise nimmt dann Kurs auf Sternbasis 152, um dann endlich mal vollständige Reparaturen durchzuführen und eine Systeminspektion zu bekommen, also mal zum TÜV sozusagen.
Nee, was ich vor allen Dingen auch sehr schön fand, ist, dass der Data gesagt hat, dass dieses ganze ihm auch vor Augen geführt hat, wo er zu Hause ist, nämlich hier auf der Enterprise.
Ja, genau, das ist dann halt in einem Gespräch mit Troy, wird ihm das nochmal klar, dass es ja eigentlich doch sehr bemerkenswert war, dass Tam sozusagen durch diese Fusion mit diesem Wesen Gomtu halt eigentlich so seinen Frieden gefunden hat. Mhm. Und sie fragt ihn ja auch, was er dabei empfindet. Und dann sagt er halt, ja, also es hat ihn zum, also empfinden, so in dem Sinne nichts, aber es hat ihm halt gezeigt, dass jeder ja irgendwie so einen Ort braucht, wo er zu Hause ist und dass ihm bewusst geworden ist, dass halt die Enterprise dann zu Hause ist. Ja, und da knuddelt die Diana den ja auch noch so putzig irgendwie. Ja. Das ist irgendwie so gesehen ganz
mein
nett.
Mein Data.
Ja, also das ist dann so das Ende der Folge und ja.
Mhm. Ja.
Gehen wir in die Nachbesprechung. Permission to speak candidly, sir. Ja, also in dieser Hinsicht, auch jetzt gerade mit dieser Endszene, wo die da so nett beieinander stehen und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil ich jetzt schon 2 Wochen dazwischen liegen, aber das ist jetzt eine der ersten Folgen, jetzt gerade 20. Folge der dritten Staffel, wo ich das Gefühl habe, wo die wirklich so den Rhythmus gefunden haben, also in vielerlei Hinsicht.
Die Crew auch so zusammenwächst so langsam.
Ja, genau und auch nochmal vielleicht ein bisschen routiniertere, realistische Darstellung der Abläufe. Wie gesagt, das, was auf dem Maschinendeck passiert, das sehen wir sonst auch so nicht. Mhm. Und ja, also sie haben sich ja
schon. Haben sich mal so eingeschossen auf das Thema so langsam.
Ja, und generell ist die Folge, ich finde ich, auch ganz solide inhaltlich. Ja. Also ich hatte, wie gesagt, die nicht mehr so wirklich gut in Erinnerung. Ich fand die Folge jetzt sogar besser als gedacht.
Ja, ich im Nachhinein auch. Ja. Ich habe am Anfang habe ich gedacht, oh, was ist. Das ist die Folge, das ist so ein bisschen dieser introvertierte Tam, der da die ganze Zeit rumläuft und die ganze Zeit sich beschwert, dass er immer den ganzen Müll von anderen Leuten abgeladen bekommt.
Ja, ist doch schon, er ist schon ein bisschen Drama Queen auf jeden Fall. Läuft schon die ganze Zeit mit der Hand an der Schläfe durch die Gegend. So, mein Gott, ich kann nicht mehr.
So, so ähnlich. Ja, aber es ist, ich finde es, also ich, das hat mich auch überrascht, dass ich die eigentlich ganz gut fand.
Ja.
Wie gesagt, als früher, als ich die gesehen habe, die hatte immer so einen leichten Fremdscham-Faktor, fand ich immer irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht warum.
Ja, ob seine Wehleidigkeit ist, ich weiß nicht.
Ja.
Aber ja, vielleicht auch ein bisschen schmalzig, aber es an sich ist die Story so ganz cool. Also und halt diese Kombination aus Data und diesem Tim, die halt so, wie gesagt, diese kompletten, also beide so Außenseiter sind, aber der eine halt eher durch seine Beschränktheit und der andere, weil er einfach so viel Input bekommt.
Ja.
Also ich fand das schon ganz cool. Also diese Kombi war auch ganz toll.
Ja, da ist aber glaube ich auch das eigentliche Problem dieser Folge, dass das alles so ein bisschen flach bleibt. Die könnten das Ganze noch, wenn es es ist jetzt wieder die Sache, wenn sie jetzt 2 oder 3 Folgen draus gemacht hätten, hätte man das mehr tiefer exploren können, dass dieses Verhältnis zwischen dem Tam und dem Data, dem Tam und der Diana und der Rest der Mannschaft, der ihm ja so relativ feindlich gegenübersteht.
Ja.
Und diese Art und Weise, wie er dann am Ende seinen Frieden findet auf diesem Gomtu-Schiff-Dingen.
Ja.
Weil er endlich jemand, ist das sein passendes, also sein Deckel zu seinem Topf gefunden hat, sozusagen.
Ja, der Regisseur, dieser Robert Shearer, hat auch gesagt, dass er von der Folge nicht so richtig überzeugt gewesen sei, also sogar enttäuscht irgendwie. Generell ist es halt eine interessante Folge gewesen, aber er hat das Gefühl, die hätten dieses, also dieses Lebendige von diesem Schiff zum Beispiel nicht richtig rübergebracht. Obwohl ich es eigentlich schon, da, allein durch das Sounddesign haben sie schon viel gemacht und ich fand das jetzt nicht so schlecht gelungen irgendwie.
Ich denke, das, was er da anspricht, das ist so ein, das ist mir halt auch aufgefallen, dass das Schiff hat ja keine eigene Stimme im Prinzip. Das ist ja.
Ja, es ist eher wie die Wale, ne? So, die
ja, das ist so, der Tam interpretiert immer.
Ja,
also
stimmt.
Also wir kriegen immer nur seine Seite der Geschichte erzählt und nie, was das Vieh jetzt tatsächlich glaubt oder denkt oder fühlt oder.
Ja. Ja, ich finde das Konzept von irgendwelchen Wesen, die überhaupt im Weltraum leben, auch ziemlich seltsam, ehrlich gesagt. Ja,
also von deren, die sich.
Wie soll das generell, wie soll das funktionieren? Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass im Universum nicht irgendwie alles Mögliche möglich ist, aber Lebewesen, die sich außerhalb irgendeiner Biosphäre entwickeln und in dem lebensfeindlichen Umgebung, ist irgendwie, finde ich mal, so ein bisschen unglaubwürdig.
Dann auch noch die Möglichkeit haben, mit Warp-Geschwindigkeit durch die Gegend zu fliegen, haben die auch irgendwelche Verterium-Dingsbums
Kortenit-Spulen.
Kortenit, das war's.
Ja. Also das ist halt die Frage, ne? Es wurde ja auch zur Debatte gestellt, ob das dieses Wesen jetzt vielleicht irgendwie eine Züchtung ist von einer anderen Spezies, ne? Was dann nochmal ein bisschen realistischer wäre, in Anführungszeichen. Ja, aber so generell, ich finde die Story nicht schlecht. Und sie ist ja halt anscheinend auch jetzt keine wirklich neu gemachte Story gewesen, die sie für Star Trek geschrieben haben. Denn anscheinend ist es ja wohl auf der Kurzgeschichte Tin Woodman basierend, die wohl schon 1976 geschrieben worden ist. Und die anscheinend auch irgendwie für den Nebula Award nominiert wurde 1977.
Okay.
Ja, und es basiert ungefähr so auch darauf und die Geschichte wird auch so beschrieben, als wäre es eine Mischung aus Moby Dick, die Kane war ihr Schicksal und Star Trek und deswegen war sie wohl auch prädestiniert, dann halt mal in Star Trek zu landen.
Ja.
Und das Lustige ist, das Trio, was halt auch diese Original-Kurzgeschichte geschrieben hat, also Dennis Putnam Bailey, David Bischoff und Lisa Putnam White, die haben gesagt, sie waren inspiriert, eine Star Trek-Folge zu schreiben, also das Drehbuch zu schreiben, nachdem sie Sam Rittens Snare gesehen haben, für sie die miserabelste Star Trek-Folge aller Zeiten. Es ist interessant, das ist nicht das erste Mal, dass wir hören, dass jemand motiviert war, für Star Trek ein Drehbuch zu schreiben, weil eine Folge furchtbar schlecht war anscheinend. Das habe ich, glaube ich, schon mal in diesem
In der Kirk-Zeit waren einige Folgen schon mal ziemlich schlecht.
Ja, nee, das ist ja auch schon auf Star Trek The Next Generation bezogen. Also es ist es ist so gesehen, also finde ich es interessant.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, die Folge hat viele positive Sachen. Wie gesagt, also die Story ist sehr dicht, es ist interessant. Man bleibt eigentlich die ganze Zeit dabei. Das ist
eine gute Star Trek-Episode, auf jeden Fall ein typisches Thema eigentlich
für eine Star Trek-Episode. Der Dings, ich habe vergessen, wer jetzt heißt, als Gast da.
Tim Elbrin.
Der spielt das auch sehr gut. Ja. Weil überhaupt, wie gesagt, der hat ja alles gespielt. In allen seinen Rollen, da geht der ja mal voll auf, habe ich den Eindruck. Also, mir hat erschreckenderweise die Folge auch gut gefallen.
Erschreckenderweise.
ich hatte es wirklich schlecht in Erinnerung.
Ja, also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, solide. Wenn man da jetzt mal eine Wortbewertung abgeben möchte, ich sag mal 6,5. Höher gehe ich nicht, weil da wäre sie mir schon qualitativ am Herzen.
Ja, ich habe ja auch gesagt 6 bis 7.
Da sieh mal an, da sind wir mal wieder einig. Nicht wie beim letzten Mal.
Nee, beim letzten Mal waren wir nicht so einig.
Genau. Es war auf jeden Fall zum Glück keine Enttäuschung, so gesehen.
War eigentlich, es hat halt die typischen Plotholes, die Star Trek-Folgen immer haben. Also
zum Beispiel, dass sie die Supernova sehen können, obwohl sie noch 8 Minuten oder noch weiter entfernt sind.
Ja, mindestens 21 mal 8 Minuten.
Ja, genau. Das geht ja gar nicht. Naja, mal sehen. Ich glaube, in der nächsten Folge geht es schon wieder um einen Eigenbrötler. Es ist nämlich die Folge Hollow Pursuits, der schüchterne Reginald.
Oh Gott, die Reggie-Folge.
Mal sehen, was ich von der Folge im Nachgang nochmal halte. Ja. Reginald Barclay verschließt sich mehr und mehr der Realität und flüchtet in eine simulierte Realität auf dem Holodeck.
Ja.
Es wird mal wieder eine Holodeck-Folge vielleicht? Ja,
ja doch zum Teil.
Wir schauen mal, was daraus wird.
Ja, das finde ich auch sehr interessant. Das ist, dass diese beiden Folgen nacheinander kommen, weil Reginald Barclay ja nachher immer wieder auftaucht, bis raus nach Voyager, während wir nie erfahren, was aus Tem Elbrun und dem Gomtu-Tier geworden ist.
Ja, viele Sachen wird man nie wieder was von hören. Das ist das Problem.
Das finde ich nämlich auch zum Beispiel echt schade. Also nicht nur, dass wir nicht rausfinden, was das Gonorrhoe-Desaster war, sondern auch, auch, dass wir nie rausfinden, was aus Gomtu geworden ist und dem Tem, weil die Hände sind durchaus nach. Das ist so ein loser Faden, der irgendwie, das ist ja bei Star Trek meistens so, dass sie sich irgendwie was ausgedacht haben und dann nie drauf zurückkommen.
Ja, und deswegen ist Star Wars erfolgreicher, weil die einfach alles immer überall neu rausholen. Ja. Sorry, dass ich das mal so sagen muss, aber Star Wars ist besser angelegt, was neue Geschichten angeht.
Es ist halt epischer. Es ist halt diese ganze...
Bei Star Trek kommt man wieder aufs Altbekannte zurück. Aber das habe ich ja auch in dem anderen Podcast im...
Jetzt kriegst du gleich wieder faule Eier geschickt.
Im E&U-Gespräch haben wir es ja schon besprochen zum Thema Star Trek und Stand der Dinge. Da habe ich es ja auch angesprochen, dass ich finde, dass Star Wars einfach besser geeignet ist, Geschichten weiter neu zu interpretieren und weiter zu erzählen. Mhm. Das fehlt mir so ein bisschen. Man könnte sowas mich zum Beispiel auch mal wieder aufgreifen.
Ja.
Lower Decks hat es ja so ein bisschen gemacht, dass es mal wieder alte Sachen mal wieder aufgegriffen hat und auch mal wieder Sachen zusammengebracht hat. Aber ich glaube, selbst das kam nicht da drin vor, oder?
Selbst das kam da nicht drin vor.
Nee, das stimmt. Nun, ja. Okay.
So ist das.
Dann sind wir auch erstmal okay. Das heißt, eigentlich hören wir uns dann, wenn alles gut geht, nicht mehr im Mai, sondern schon im Juni wieder.
Oh Gott.
Das heißt, am 2. Juni, dann sind wir schon auf der FedCon gewesen.
Oh Gott.
Dafür gibt es aber auch nochmal eine Special-Folge zur FedCon. Die wird aber dann erst danach kommen, ich würde sagen.
Ja, die müsst ihr erstmal ein bisschen vorbereiten dann.
Genau, die kommt auf jeden Fall nach Pfingsten.
Oh Gott, das heißt, ich muss mir diesmal merken, was die Gaststars alles erzählen.
Ja, kannst ja ein paar Videos machen oder so.
Ja, das Problem ist, wenn man da so 3 Tage lang gesessen hat und das alles an einem vorbeigerauscht ist, das löscht praktisch mein ganzes Hirn. Danach
wir können jetzt schon durchsprechen. Ich habe jetzt ein Mikrofon, das können wir alles aufnehmen. Das haben wir wenigstens ein paar O-Töne. Mhm. Nun ja, dann würde ich erstmal sagen, wir hören uns bald.
Ja, ich und denke.
Dann sehen wir uns auch etwas weniger bald, aber bald.
Ja, bald. Bald sehen wir uns.
Ja, genau. Ich sagte also vielen Dank erstmal, lieben ZuhörerInnen, dass ihr zugehört habt. Ich habe ja gar nicht, ich habe auch gar nicht gesagt am Anfang, wie ihr uns erreichen könnt, aber das wisst ihr so alles schon.
Kannst von der letzten Folge wieder da reinschneiden.
Guckt einfach in den Linktree und dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Falls ihr irgendwas zu sagen habt zu dieser Folge, zu Star Trek im Allgemeinen oder zum Podcast, meldet euch gerne mal. Ja, und danke dir, Jan, dass du wieder mitgemacht hast. Jetzt schauen wir mal, dass wir die nächsten 2 Wochen nicht so komplett verplanen. Vielleicht finde ich ja mal ein bisschen früher Zeit für den Reginald. Ja, gut, dann erstmal
bis dann.
Die Tage, ne?
Okay, tschö.
Boldly Pod. Star Trek in Review.